Pflegegeplänke, der True Crime Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegegeplänkel. Heute leider ohne Uschi. Uschi musste heute kurzerhand absagen, da sie krank ist. An dieser Stelle, liebe Uschi, gute Besserung und beim nächsten Mal ist sie wieder mit dabei. Bevor wir den heutigen Fall starten, möchte ich gerne auf eine, liebgemeinte und konstruktive Kritik eingehen. Und zwar von der liebe Leinchen. Die hat mir geschrieben, dass sie sich eine unserer Folgen angehört hat und hat mir, den liebgemeinten Hinweis gegeben, vielleicht von dieser Vorlesementalität etwas abzugehen. Da ich mich ja beim Vorlesen auch sehr oft verspreche. Wir machen den Podcast noch nicht so lange und deswegen bin ich jetzt auch nicht so geübt im flüssig Vorlesen, obwohl ich mich aber auch gut vorbereite auf die Folgen. Ich möchte diesen Hinweis oder diese Kritik gerne zum Anlass nehmen und das heute mal ausprobieren. Ihr müsst mir halt nur sagen, was euch besser ins Ohr geht. Ist es egal oder fandet ihr das mit dem Vorlesen besser oder mit dem Freireden? Da bin ich so ein bisschen auf euer Feedback angewiesen. Bevor wir jetzt in den Fall starten, noch eine Inhaltswarnung. Ich werde explizit auf das Thema Vergewaltigung an Frauen und an den Missbrauch von Frauen eingehen. Wer mit diesem Thema nicht so gut umgehen kann, sollte die Folge vielleicht nicht alleine hören oder sie überspringen. Ja, und damit starten wir in den heutigen Fall. Es geht um Philipp G. Philipp G. war Assistenzarzt an einem Klinikum in Bielefeld. Dort hat er auf der neurologischen Station gearbeitet und hat Frauen betäubt und sie anschließend vergewaltigt. 2018 hat er dort seine Tätigkeit aufgenommen in dem Klinikum in Bethel und eines seiner ersten Opfer war Melanie M. Ich habe übrigens die Namen der Opfer geändert. Melanie M. suchte das Klinikum auf, weil sie ständig unter Schwindelanfällen litt und auch schon mal zusammengebrochen ist und hat sich natürlich, Hilfe erhofft und wurde dann auf die neurologische Station aufgenommen. Wenn man jetzt in ein Krankenhaus geht oder stationär aufgenommen wird, wiegt man sich ja erstmal in Sicherheit oder man gibt ja auch ein gewisses Vertrauen voraus in die Mitarbeiter dort, in die Ärzte, in die Pflegekräfte. Und das hat sie natürlich auch getan. Gegen Mitternacht stand dann plötzlich ein junger Assistenzarzt an ihrem Bett und sagte ihr, er müsse ihr jetzt einen Venenzugang legen. Melanie hat das nicht hinterfragt, weil sie dachte, im Zuge der Untersuchung wird das schon richtig sein. Er hat ihr dann auch ein Medikament verabreicht über den Venenzugang und daraufhin verlor sie das Bewusstsein. Nach mehreren Stunden ist sie dann wach geworden und fühlte sich sehr unwohl, hatte Schüttelfrost und Gliederschmerzen. Und am nächsten Morgen entdeckte sie dann den von dem Assistenzarzt gelegten Zugang auf dem Boden vor ihrem Bett. Und in ihrem Bett selber fand sie ein kleines Glasfläschchen, wo Propofol drauf stand. Und das verwunderte sie sehr. Ein kleiner Exkurs zu Propofol. Propofol ist ein Narkosemittel, was wegen seiner gedächtnisausschaltenden Wirkung zu einer schnellen und zuverlässigen Einleitung der Anästhesie und Aufrichtung der Narkose führt bei einer Operation und ist zudem halt sehr gut verträglich und kann aber auch nur zu einer Sedierung eingesetzt werden, zum Beispiel bei einer Magenspiegelung. Also da kommt es dann auch so ein bisschen auf die Dosierung an, aber für uns heute wichtig ist, dass es halt diesen Beigeschmack hat, dass es, hier wird geschrieben, Gedächtnis ausschalten ist und halt auch das Bewusstsein quasi in der Narkose ausschalte. Das ist für uns heute wichtig. Melanie M. meldet diesen Fund, also dieses Glasfläschchen der diensthabenden Schwester, ja, in der Gewissheit und in dem Glauben, dass was getan wird, wenn, ne, wenn hier irgendwas passiert, was jetzt nicht irgendwo dokumentiert ist oder der Regel entspricht, dann geht man ja davon aus, dass was gemacht wird, aber es passiert nichts. Ein weiteres Opfer von Philipp G. ist Andrea A. Auch sie wurde 2019 auf die neurologische Station aufgenommen und auch bei ihr stand mitten in der Nacht ein junger Assistenzarzt, in dem Fall halt natürlich Philipp G., an ihrem Bett und war gerade dabei, also sie hatte schon einen Venenkatheter liegen und manipulierte da gerade an diesem Venenkatheter rum. Auf ihre Frage hin, was er denn dort machen würde, antwortete er nur, dass er ihr was zur Entspannung geben würde. Auch Andrea A. wurde bewusstlos daraufhin und wurde dann von Philipp G. oral vergewaltigt und in diesem Fall filmte er die Tat mit seinem Handy auch mit. Als Andrea A. dann am nächsten Morgen wach wurde, hatte sie Halsschmerzen und auch dieses typische Unwohlsein, wie Melanie M. das schon hatte. Also ihr war unwohl, ihr war kalt und bei der Visite erzählte sie dem Chefarzt von dem, was in der Nacht passiert ist. Dieser schaute in ihre Akte, konnte aber keine außerordentliche Verabreichung von irgendeinem Medikament finden. Und das Verwunderliche an der Sache oder das für mich Schockierende an der Sache war, dass Andrea noch am selben Tag entlassen wurde. Also hier hätte man ganz klar, hätte der Chefarzt handeln müssen für meine Begriffe, denn es ist etwas passiert, was nicht angeordnet war und wie gesagt, er hätte handeln müssen und vielleicht hätte hier Philipp G. auch schon tatsächlich gestoppt werden können. Im September 2019 kam es zu weiteren Vergewaltigungen, unter anderem auch nochmal Melanie M., die erneut wegen ihren Schwindelanfällen stationär aufgenommen wurde. Und diesmal lag sie aber mit einer weiteren Patientin in einem Zimmer. Und an einem Abend erschien plötzlich der Assistenzarzt in dem Zimmer der beiden Frauen, um venöse Zugänge zu legen, diesmal mit der Begründung, dass er sie legen müsste für eine bevorstehende MRT-Untersuchung. Beide Frauen dachten sich dabei nichts. Melanie M. hegte auch hier wieder keinen Verdacht, weil es ja zu der, im Zuge der Untersuchung wahrscheinlich dazugehört. Beide Frauen verloren das Bewusstsein, weil er ihnen das Medikament Propofol wieder verabreicht hatte und beide wurden dann auch in dieser Nacht von Philipp G. vergewaltigt. Am nächsten Morgen informierten die beiden Frauen den Chefarzt und auch die Pflegedienstleitung über die Vorkommnisse am Abend davor, aber nichts geschah, es wurde wieder nichts unternommen. Augenscheinlich wurde wieder ein Medikament verabreicht, was nicht angeordnet war, das hätte man nachvollziehen können, aber es wurde nichts getan. Melanie M. Wurde dann diesmal dann doch misstrauisch und hat sich auf eigenen Wunsch entlassen. Sie ist einen Tag später zur Polizei gegangen, um Philipp G. anzuzeigen. Und das war auch der Zeitpunkt, wo dann auch seine Taten dann tatsächlich gestoppt werden konnten. Also nicht vorher schon durch Hinterfragen dieser Vorfälle. Da haben Verantwortliche wieder einfach weggeschaut und haben das beiseite geschoben. Das hatten wir schon öfters in unseren Fällen, dass Verantwortliche das gerne beiseite schieben, nicht hinschauen und da nicht ihre Arbeit aufnehmen, denn auch das gehört dazu. Im Zuge der Ermittlungen, also die Polizei hat dann und die Staatsanwaltschaft haben dann die Ermittlungen aufgenommen, wurde unter anderem die Wohnung von Philipp G. durchsucht und auch sein Spind und in der Wohnung wurden dann unter anderem eine Festplatte gefunden, mit auf der die ganzen Handydaten oder diese Handyaufnahmen gespeichert waren. Es wurde eine Liste gefunden mit 80 Frauennamen und wurde festgenommen und ist in Untersuchungshaft gebracht worden. In dieser Untersuchungshaft hat er sich allerdings dann ein paar Tage später das Leben genommen. Also er hat sich seiner Verantwortung entzogen. Dann kommen wir zu dem Punkt, wo Verantwortliche oder wo die Arbeit von Verantwortlichen wieder einmal versagt haben. Die genaue Anzahl der Opfer selbst ist nie vollständig bekannt gewesen. Was man sagen kann, ist, dass mindestens 30 Patientinnen im Klinikum betäubt und vergewaltigt wurden. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass Philipp G. schon 2014 ähnliche Taten begangen hat, allerdings in seinem privaten Umfeld. Und man schätzt die Zahl der Opfer insgesamt in einem dreistelligen Bereich. Melanie M. selber hat erst anderthalb Jahre nach den Taten davon erfahren, dass auch sie vergewaltigt wurde von ihm. Dies hat sie aber erst durch einen Zufall erst rausgefunden. Durch die Presse ging das ja dann irgendwann durch, dass ja Philipp G. Frauen betäubt und vergewaltigt hat im Klinikum in Bielefeld. Und so hat sie erst erfahren. Sie ist daraufhin dann zur Polizei und hat um Aufklärung gebeten, war natürlich total erschrocken und fassungslos, dass man sie nicht früher darüber informiert hat. Es gibt Opfer, die haben erst Jahre nach den Taten von ihrem Leid erfahren, da Behörden, unter anderem auch die Polizei, sie nicht unmittelbar dann informiert haben. Eine Frau beispielsweise wurde erst 2 Jahre nach den Taten von der Polizei in Kenntnis gesetzt, dass sie von Philipp G. Betäubt und vergewaltigt wurde. Ist für mich unfassbar. Ich kann nicht nachvollziehen, ich konnte auch nicht herausfinden im Zuge meiner Recherche, warum oder mit welcher Begründung man da so lange gewartet hat und den Frauen nichts gesagt hat. Wie eben gerade schon erwähnt, erst Jahre nach den Taten, macht es für mich unbegreiflich. Die Ermittlungen wurden dann irgendwann eingestellt. Ich konnte leider auch nicht genau herausfinden, warum. Diese späte Information der Opfer hat natürlich zu einer sehr scharfen Kritik gesorgt und erst durch das Eingreifen durch den damaligen NRW-Justizministers Peter Biesensbach wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen und alle Opfer, die halt identifiziert werden konnten, wurden dann auch dementsprechend informiert. Aber das geschah tatsächlich erst Jahre, Jahre danach und viele Opfer wussten bis dahin gar nicht, dass sie davon betroffen sind, dass sie von Philipp G. Vergewaltigt wurden. Und wie wir ja vorhin gelernt haben, Propofol schaltet das Gedächtnis aus, das Bewusstsein aus. Das ist ja in einer OP gewünscht. In dem Fall spielte ihm das in den Karten. Und die Frauen hatten natürlich keinerlei Erinnerung an diese Taten. Die haben einfach nichts mitbekommen. Und das hat mich im Nachhinein ja unfassbar wütend gemacht, dies zu lesen. Es hat mich sehr traurig gemacht. Ich selber kann es mir natürlich nicht vorstellen, was in einem vorgehen muss, aber ich stelle mir das sehr leidvoll vor für die betroffenen Frauen und wünsche und hoffe, dass alle damit irgendwie geschafft haben, zumindest umgehen zu können, vielleicht auch abschließen zu können. Ich selber bin auch Opfer von sexuellem Missbrauch und kann schon nachvollziehen, gut, ich habe es bewusst miterlebt, aber ich kann schon nachvollziehen, was das mit einem macht. Es ist egal, ob du das miterlebt hast oder halt nicht, aber was danach mit dir passiert, das kann ich gut nachvollziehen. Und wie gesagt, ich wünsche allen betroffenen Frauen, die Kraft und den Mut, damit umgehen zu können. Und in dem Sinne sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Heute ein bisschen kurz und knapp. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nächstes Mal, ja, ich sag mal ganz optimistisch, ich verspreche, dass Uschi wieder dabei sind, dann sind wir zu zweit. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Wir hören uns in 14 Tagen. Ich bin raus. Tschüss und macht's gut.
Pflegegeplänkel, der True Crime Podcast.